Beginn der Predigt würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das Licht der Welt bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Welt in Händen hältst. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns um dich drehen können und dass kein Mensch diese Welt halten muss, sondern dass du der bist, der das Licht ist, der aus der Dunkelheit Licht macht und der über diese Welt alles weiß, Jesus. Hab Dank dafür. Amen. Ihr seht jetzt eine Folie oben auf der Leinwand, die eine Statistik euch zeigt. Eine Statistik, die versucht, die Welt zu erfassen, wenn wir mal versuchen würden, die Welt auf 100 Menschen zu beschränken. Ja, also stellen wir uns vor, die Welt würde aus 100 Personen bestehen, dann wäre die prozentuale Aufteilung folgende. Die Welt würde bestehen aus 57 Asiaten, 21 Europäern, 14 Amerikanern Nord und Süd und 8 Afrikanern. 52 Personen von den 100 Personen wären Frauen, 48 Personen wären Männer, 70 wären Nicht-Weiße, 30 wären Weiße, 70 wären Nicht-Christen, 30% wären Christen. 6 Personen würden 59% des gesamten Weltreichtums besitzen und alle 6 Personen kämen aus den USA. 80 von den 100 Personen hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse, 70 wären Analphabeten und 50 wären unterernährt. Eine Person würde sterben, 2 würden geboren werden. Eine Person von den 100 hätte einen PC und eine Person von den 100 hätte einen akademischen Abschluss. Das sind immer wieder Erhebungen, die verschiedene wissenschaftliche Institute machen und dann versucht man irgendwie das ganze Thema von Gerechtigkeit und Armut ein bisschen zu fassen und für uns greifbar zu machen. Und wenn wir da drauf gucken, wenn wir das hören, dann stellen wir ganz schnell fest, Missverhältnisse, Ungerechtigkeit, Unverständnis. Und zu Beginn dieses Themas möchte ich euch gerne sagen, dass mich ganz persönlich das Thema schon etwas länger begleitet. Wir haben als Familie die letzten 7 Jahre in Berlin gelebt und dort ist es so, dass man der Armut und der Ungerechtigkeit im Alltäglichen viel, viel mehr und viel, viel offensiver und offensichtlicher begegnet. Und erst gestern habe ich im Covadis gearbeitet, eine Schicht gemacht und da kam eine CTlerin hier aus Marburg auf mich zu und hat erzählt, dass sie bald nach Berlin fahren wird, um jemanden zu besuchen. Und wir sind dann auf das Thema gekommen und sie hat gesagt, diese permanente Konfrontation in Berlin mit diesem Thema, dass sie das jedes Mal total überfordert und dass das Leid, was sie da sieht, sie eigentlich umhaut und dass sie immer wieder froh ist, wenn sie hier zurück ist und dass es sie anstrengt. Und eine Antwort für mich ganz persönlich oder für uns als Familie war, dass ich in Berlin und wir im Christustreffen in Berlin die Micha-Initiative, die Ortsgruppe, mitgegründet haben. Und mich beschäftigen genauso wie uns heute zusammen hier genau diese Fragen, die uns in unserer Predigtreihe gerade beschäftigen. Die Fragen, wie können wir eigentlich damit umgehen? Und was macht das, sich gegen Armut und für Gerechtigkeit einzusetzen? In Amerika gibt es eine Bibel, die Poverty and Justice Bible, die ist eine ziemlich gute Erfindung, finde ich, weil sie automatischer mitgelieferte Markierungen mitbringt. Und in diesen Markierungen sind über 2000 Stellen markiert, die sich mit Armut und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass sie bald auf Deutsch rauskommt, weil ich finde, sie verdeutlicht was uns manchmal fehlt an Blick. Und wenn ich heute über das Thema Gerechtigkeit und Armut spreche, dann sind es Autoren wie Shane Claiborne, Richard Rohr, Christina Brudereck, Gary Horgan oder Thomas Weißenborn, die das, was ich sage, beeinflusst haben und beeinflussen. Ich habe ein paar Bücher darüber gelesen und das, was ich sage, sagt ganz viel über das aus, was die Menschen darüber sagen. Und ich selbst erlebe bei diesem Thema eine riesige Spannung. Und ich möchte oft gern mehr, aber ich kann es nicht. Ich möchte oft gern mehr, aber es geht nicht. Und ich bin mit dir und mit euch und unseren Fragen, die wir uns stellen, auf dem Weg. Und ich merke aber, dass so kleine Bausteine, die das Thema betreffen, mir immer wieder helfen, hinzusehen, aufzustehen und dran zu bleiben. Und wir werden uns heute nicht mit einem Bibeltext auseinandersetzen und den durchdeklinieren, sondern wir werden einen kleinen Ritt durch die Bibel machen. Da müsst ihr heute durch, das ist so. Shane Claiborne, der schreibt in einem seiner Bücher, vielleicht sind die gefährlichsten Aufenthaltsorte für einen Christen, eine Christin, Sicherheit und Komfort. Vielleicht sind die gefährlichsten Aufenthaltsorte für eine Christin, einen Christen, Sicherheit und Komfort. Manchmal Manchmal sagen wir die wunderbarsten Dinge über Gott und die Welt. Wir reden davon, was uns die Bibel erzählt. Wir kennen Verheißungen und wir kennen Zusagen Gottes. Aber glauben wir auch daran? Wenn ich so Dinge sage wie, selig sind die geistlich Armen und Demütigen. Geben ist seliger als nehmen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das, was wir sagen, wirklich glauben würden, wenn über 2 Milliarden Christinnen und Christen das wirklich glauben würden, was würde dann passieren? Was würde dann passieren in unserem Zeitalter? Was würde passieren im Zeitalter der Globalisierung? Im Zeitalter, wo meine Nachbarin die Reislandwirtin in Asien ist. Wo mein Nächster, der Wohnungslose, am Marburger Hauptbahnhof ist. Wo mein Nachbar, der Kindersoldat, in der Elfenbeinküste ist. Wo meine Nächste, Frau Meier, eine Tür weiter von mir entfernt wohnend ist. In unserer Zeit, in der wir alles wissen und jeden kennen. Für Gott ist das eigentlich ziemlich klar. Denn die Bibel sagt, wie vorhin angekündigt, in mehr als 2000 Stellen etwas darüber, wie wir mit den Armen umgehen können. Wie wir nach Gerechtigkeit streben können. Und ich habe bei Horgen mal geguckt, der macht 4 Aussagen. Er sagt 4 Wahrheiten der Bibel über Gott in einem seiner Bücher. A. Gott liebt Gerechtigkeit und umgekehrt, er hasst Ungerechtigkeit. Ein Beispiel aus dem Matthäusevangelium. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den 10. Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Punkt B. Gott hat Mitgefühl, Mitleid für jene, die unter Ungerechtigkeit leiden. Überall auf der Welt hat er Mitleid. Ohne Unterschied. Ohne Bevorzugung. Mit meinen Worten zusammengefasst aus Jesaja 53 und Johannes 11. Gerechtigkeit ist für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus nicht einfach eine gute Idee, ein edles Streben, eine theoretische Befriedigung oder ein unpersönliches Prinzip. Es ist sein schlagendes Herz. Es ist sein schlagendes Herz. Jesus ist der Mann, der mit Schmerzen und mit Krankheit vertraut ist. Jesus ist der, der mit den Weinenden weint. Punkt C. Gott urteilt über und verurteilt jene, die ungerecht handeln. Zum Beispiel können wir in Sprüche 14 lesen, wer dem Geringen Gewalt antut, der lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen annimmt und erbarmt, der ehrt Gott. Punkt D. Gott sucht aktive Rettung für die Opfer der Ungerechtigkeit. Im Psalm 146 können wir lesen, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen, die führt er in die Irre. Jesus ruft uns zum Beispiel in Matthäus 15 oder Lukas 10 auf, Hunger mit Nahrung, Nacktheit mit Kleidung, Gefangenschaft mit Besuch und Schläge mit Verbänden und Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit zu beantworten. Und wisst ihr, was das Abgefahrenste an all diesen Bibelstellen ist? Das Abgefahrenste ist, dass Jesus immer wieder in der Bibel Verheißungen ausspricht. Er sagt, wenn ihr euch um diese Dinge kümmert, wenn ihr diese Dinge in den Blick nehmt, dann werde ich euch ehren. Dann werdet ihr Teil des Reiches Gottes sein. Dann seid ihr mir nahe. Es liegen Verheißungen in dem, was Gott da sagt und in dem, was passiert, wenn wir uns danach bemühen. Und 3 Verheißungen, die Gott sagt, was passiert, wenn wir uns mit der Armut und der Gerechtigkeit auseinandersetzen, sind folgende.
In Psalm 112, Vers 5 bis 9 steht: der barmherzig ist und gerne weint und das Weinen tut, dies recht ist. Denn er wird ewiglich bleiben. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmen Kunden fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und hebt den Arm. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in ihm stehen.
In Jesaja 58, Vers 10 und 11 steht: Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle.
In Matthäus 5, Vers 3 bis 12 steht: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Die spannende Frage ist, was passiert,
wenn wir das glauben, was Gott da sagt? Natürlich würden wir alle sagen, natürlich glauben wir das, weil es steht ja in der Bibel. Aber glauben wir das? Und dann habe ich mich gefragt, was hindert mich, was hindert dich, was hindert uns eigentlich daran, etwas zu tun oder etwas umzusetzen oder mich hinterfragen zu lassen? 3 Punkte dazu. A. Ist es vielleicht die Ahnungslosigkeit oder die Bequemlichkeit? Ich überspitze ein bisschen. Viele von uns wissen vielleicht gar nicht so richtig, was in der Welt, was um sie herum, wie es da aussieht und was passiert. Wir leben schon so lange in unserer behüteten Isolation, dass uns das Bewusstsein und die Empathie verloren gegangen ist, dafür, wie es anderen Menschen geht. Natürlich wissen wir, dass das Leben auch schwierige Seiten hat. Aber vielleicht drehen wir uns um uns, unsere Kinder, unsere Karriere, den Garten, den Urlaub, das Treffen mit Freunden. Vielleicht verlieren wir durch den Überfluss, den wir haben und die ein oder andere Isolation, in der wir leben, den Blick in die Welt um uns herum. Vielleicht verpassen wir dadurch sogar den Ruf Gottes, damit wir für Gerechtigkeit sorgen. Vielleicht verpassen wir es, Licht ins Dunkel zu bringen. Punkt B. Vielleicht ist es die Verzweiflung, die uns einhersucht. Vielleicht ist es für andere von uns nicht der Mangel an Informationen, sondern eher die Überforderung mit dem ganzen Thema. Vielleicht sind es die zu vielen Informationen, die du aufsaugst, die dich zur Verzweiflung führen. Vielleicht führt diese Verzweiflung zur Überforderung. Und die Überforderung, die macht es, dass unsere Schotten dicht werden. Und sie lässt uns erstarren. Vielleicht denken wir, wenn wir es geschafft haben, uns aus unserem Gelähmtsein zu befreien, okay, die ein oder andere Kleinigkeit in meinem Umfeld, die kann ich verändern. Aber kann ich dazu beitragen, die Welt aus der Hölle menschlichen Leids zu erlösen? Wir stellen vielleicht unser Licht unter einen Eimer und wir warten darauf, dass es endlich wieder Tag wird. Oder wir fühlen uns schon so ein bisschen wie so ein kleines Nachtlicht, das den Kindern dabei hilft, nachts auf die Toilette zu kommen. Aber ist das ein Scheinwerfer? Ist das ein helles, leuchtendes Licht? Ruft uns Gott vielleicht dazu, Licht zu sein und Licht ins Dunkel zu bringen? Punkt C, vielleicht der schwierigste Punkt, unsere Angst. Eine Welt zu erleben, in der Menschen leiden, keine Freiheit haben, keine Rechte, keine Bildung und Ähnliches, die ist beängstigend. In einer Welt zu leben, wo es fast mehr Menschen schlecht als gut geht, kann einem Angst machen. Eine Welt, in der durch Gewalt Menschen zu unwürdigen Dingen gezwungen werden, die lässt uns zittern. Denn leider ist so häufig die Gewalt die Wurzel für das Leid. Denn Gewalt unterdrückt. Gewalt wird bewusst ausgeübt. Gewalt macht Angst. Gewalt hinterlässt Narben. Gary Horgan schreibt Folgendes dazu. Gottes Ruf zu folgen und Licht zu sein in der Dunkelheit der Welt, die Vorstellung, dass Jesus durch uns die Welt retten will, ehrlich gesagt, das birgt ordentlich Angstpotenzial. Denn das klingt nach Unbequemlichkeit, nach Furcht, nach Frust, nach Erschöpfung, vielleicht sogar nach Gefahr. Und das Schlimmste ist, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wenn wir Licht ins Dunkel bringen. Denn es entzieht sich unserer Kontrolle. Was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Was bedeutet das, wenn wir uns das vor Augen führen? Ich habe mich gefragt, was das bedeutet, zum einen für mich, für dich als Einzelperson, für uns als CT-Gemeinde und für uns als weltweite Christengemeinde in dieser Welt. Für uns als Einzelperson, für dich kann es bedeuten, der Wahrheit ins Auge zu schauen, mich der Ahnungslosigkeit zu stellen, lernen hinzusehen, lernen Dinge auszuhalten, Lösungen für meine Verzweiflung suchen, mich darauf einlassen, diesen Spannungen auszusetzen, mich diesen Spannungen zu stellen, auch mal in der Gefahr zu sein, in diesem Punkt etwas zu riskieren und wirklich auf Gott angewiesen zu sein, wenn ich die Realität nicht ertrage. Und wenn ich ganz persönlich von mir spreche, dann zerfetzen mich, Paco, immer wieder, zerfetzt es mir immer wieder das Herz. Ich stehe immer wieder da wirklich und heule vor Schmerz, weil ich es nicht aushalte, weil ich es nicht ertrage. Und manchmal ist es so, dass mir eine Kleinigkeit einfällt, die ich aktiv tun kann. Und oft ist es auch ein Gebet, das ich sprechen kann. Aber ich möchte lernen, mehr zu sein, mehr zu leuchten, mehr Licht zu sein, miteinander auf dem Weg zu sein. Und ich glaube, einer der schwersten Punkte ist es wohl, der Angst ins Auge zu schauen. Angst zu überwinden. Licht ins Dunkel zu bringen bedeutet, sichtbar zu sein, zu leuchten. Licht ins Dunkel bedeutet, dass man dich sieht. Bei Licht sieht man im Dunkel. Jesus wird erkennbar durch dich. Das Licht der Welt wird erkennbar durch dich, denn Jesus ist das Licht und Jesus ist die Hoffnung der Welt. Und Jesus möchte dir das eine oder andere Mal vielleicht den Eimer vom Kopf hauen, damit du leuchten kannst, damit das Licht gesehen wird. Und die biblische Botschaft neu zu verstehen und mich herausfordern zu lassen von Gott, das bedeutet hinzuschauen, hinzusehen. Und ich glaube, dass Hoffnungslosigkeit die beste Waffe des Feindes ist, um uns von vornherein zu lähmen. Shane Claiborne schreibt dazu, die Finsternis wird versuchen, uns zu erdrücken. Deshalb müssen wir uns mit Menschen umgeben, die uns helfen, heller zu leuchten. Wir haben eine Hoffnung, die alles verändert hat und verändert. Jesus verspricht, seine Gemeinde so zu bauen, dass die Pforten der Hölle überwunden werden, überwältigt werden. Jesus schreibt in Matthäus 18, Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und er sprach, das will ich euch sagen. Wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Ein Kind kommt schwach, verletzlich und bedürftig. Nicht als Superman oder Wonder Woman. Gott möchte, dass wir jetzt sein Reich bauen. Er möchte, dass wir jetzt um Gerechtigkeit ringen. Er möchte, dass wir jetzt Licht ins Dunkel bringen. Gott ist der, der in der Offensive ist, nicht die Mächte des Bösen. Wir haben Jesus als Sieger in dieser Welt. Und jetzt könntest du sagen, und es ist auch verständlich, ich möchte eigentlich lieber erwachsen sein. Ich möchte die Zügel fest in der Hand haben. Ich möchte jede Demütigung vermeiden und keine Verzweiflung zulassen und riskieren. Aber die Frage ist, nehmen wir uns dadurch wertvolle Erfahrungen, die wir mit Gott machen würden, wenn wir etwas riskieren würden, wenn wir mit seinen Verheißungen rechnen würden. Ich Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der ist Personalmanager über 4000 Leute, also ist das für 4000 Leute. Und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, Potenzial in Menschen zu sehen. Und es bedeutet, dass Menschen ihre von Gott gegebenen Begabungen und Fähigkeiten einsetzen und nutzen. Und es bedeutet vor allem, dass man noch einen Schritt weiter denkt. Wie und wozu könnte die von Gott gegebenen Dinge noch eingesetzt werden? Das Personalmanagement fragt, was ist der nächste Schritt? Was ist das nächste Ziel? Was ist das große Ziel? Und übertragen, was hat Gott mit dir vor? Und ich finde, da kommen wir zu dem Punkt, was bedeutet das für uns als CT-Gemeinde? Ich glaube, wir können uns gegenseitig Mut machen. Mut machen, neu zu denken. Uns aufmerksam machen auf die Themen. Mut machen, neue Schritte zu gehen. Mut machen, unsere Gaben einzusetzen, neu zu denken. Miteinander zu beten, im Gebet einzustehen für die Themen. Ich finde, wir haben wunderbare Beispiele im CT, bei denen wir da schon dran sind, bei denen wir aktiv dabei sind, für Gerechtigkeit uns einzusetzen. Wir arbeiten zum Beispiel, es sind nur Beispiele, am Richtsberg. Wir stricken Handschuhe für Bedürftige. Wir erzählen Drogenabhängigen am Bahnhof von Jesus. Wir leben Beziehungen und vieles mehr. Ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel unser Team, das ins Erotic Island geht. Das ist Marburgs größtes Bordell und sie gehen dorthin, um den Frauen dort von Jesus zu erzählen. Und ich bitte mal Katrin nach vorne, die wird uns mit reinnehmen, ganz kurz in die Arbeit, die das Team macht und vielleicht auch davon erzählen, wie Katrin, wie sie selbst ihre Angst überwindet.
Dankeschön, genau. Licht ins Dunkel bringen, genau das wollen wir auch, weil wir selber erfahren haben, wie Jesus Licht in unser Dunkel gebracht hat. Wir gehen alle 6 bis 8 Wochen ins Erotic Island. Das ist, wie Paco schon sagte, das Bordell in Werder. Und Werder, das ist der Stadtteil, der mir echt am Herzen liegt. Da wohne ich, das ist meine Heimat, da will ich mich auch einsetzen. Und wir gehen dahin und besuchen die Frauen, versuchen denen einfach ja Kleinigkeiten mitzubringen, Blumen, Geschenke, Schokolade und die gute Nachricht. Und wir merken immer wieder, da gibt's große Herausforderungen. Das Erotic Island ist echt ein dunkler Ort. Da gehe ich nicht gerne hin. Ich muss mir keine Pornobildchen von den Videos anschauen. Ich will auch nicht sehen, wie der nächste Freier seinen Ehering abnimmt, bevor er ins Zimmer geht. Und das größte Dunkel oder der größte Abgrund ist eigentlich der, wenn Frauen sich öffnen, uns von ihnen erzählen und dann erfahren wir, wo die eigentlich herkommen, was sie beschäftigt und wo sie sich Sorgen machen. Das ist kein Ort, in dem ich gerne bin, aber ich gehe immer wieder hin, weil ich merke, ich kann einfach gar nicht anders. Ich muss da einfach hin und diesen Frauen sagen, dass sie geliebt sind. Dass es in Marburg Menschen gibt, die sie nicht nur kaufen, sondern die für sie beten, die für sie einstehen, die ihren Namen vor Gott aussprechen. Und die Möglichkeit, wie ich diese Angst überwinde, ist einfach immer wieder Gottes Zuspruch, zu wissen, dass er bei mir ist, dass er mich befähigt, dorthin zu gehen und einfach dafür zu beten und zu wissen, dass ich eine Autorität durch Jesus Christus habe.
Danke, gerne könnt ihr applaudieren. Falls es gerade. Danke. Katrins Zeugnis macht mir Mut auf der einen Seite und ich finde, es fordert uns heraus, darüber nachzudenken, was Gott bei uns bewirken wird, wenn wir uns aus unserer Komfortzone bewegen, wenn wir unseren Mittelstand durchbrechen, wenn wir um Gerechtigkeit ringen, wenn wir als Gemeinde unsere Türen, die schon offen sind, noch weiter aufmachen, wenn wir mehr Platz schaffen für noch mehr Menschen, die Jesus kennenlernen können und sollen und dürfen. Wenn wir mehr Platz schaffen, damit Leute hier Platz bekommen, noch mehr Platz bekommen. Und ich möchte gerne mit uns allen auf dem Weg sein. Auf Gott hören, die Wahrheit sagen, Schritte wagen, Ängste überwinden und Gott noch mehr machen lassen als uns. Und ich zitiere Horgen, Gemeinden, die geistlich gesund und dynamisch sind, haben gelernt, die ganze Gemeinde so zuzurüsten, dass alle gemeinsam die Dinge tun, die Gott wichtig sind. Da bleibt Evangelisation nicht beschränkt auf die 11 Mitglieder der Missionsgruppe. Und soziale Projekte sind nicht allein denen überlassen, die angeblich die Gabe der Barmherzigkeit haben. Mit anderen Menschen über den Glauben zu reden und Menschen liebe- und würdevoll zu unterstützen, ist grundlegende Berufung für uns alle. Für uns alle, die wir Christus nachfolgen. was bedeutet das für uns als weltweite Gemeinde? Jesus sagt in Matthäus 23, weist er seine zu rechten religiösen Führer scharf zurecht, weil sie vernachlässigt haben, was er als viel wichtigere Gabe fordert. Jesus sagt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, das ist das, wofür ihr euch einsetzen sollt. Jesus wiederholte einfach das Alte Testament aus Micha 6, Vers 8, wie wir vorhin schon gehört haben. Recht halten, anderen mit Gütern begegnen, mit Güte begegnen und in Ehrfurcht vor Gott leben. Und was bedeutet das für uns als weltweite Gemeinde? Ich glaube, wir sollten nicht überrascht sein, dass Gott besonders den Einsatz für Gerechtigkeit als den Weg benutzt, der uns aus unserer bequem christlichen Sackgasse herausführt. Ich glaube, wir müssen uns gemeinsam als christliche Gemeinde weltweit unserer Verzweiflung stellen. Und ich glaube, dass wenn wir Jesus in die Mitte nehmen als christliche Gemeinde und das Thema Gerechtigkeit, dass genau das Brücken baut. Brücken baut zwischen den verschiedenen Denominationen, weil es ein Weg sein kann, weil es eine Richtung sein kann, in die wir gehen können, die uns zusammenführt als christliche Gemeinde und wie wir diese Welt verändern können, wie wir Licht gemeinsam ins Dunkel bringen. Richard Rohr, der schreibt, wie das lateinische Wort dignus scheint das englische Wort dignity, Würde, von einer Art Wert oder Würdigkeit zu sprechen. Sie ist ein tiefes inneres Bedürfnis, das wir wohl alle von unseren frühesten Jahren an bis zum Augenblick des Sterbens fühlen. Wir suchen danach durch menschliche Berührung und Bestätigung, über Rollen, Titel, Leistungen, sowie durch Kompetenz und Würde, und Wissen, Entschuldigung. Wir suchen sogar die Gewissheit einer alles überdauernden Würde in der Religion und bei Gott. Und wenn wir diese Würde in uns entdeckt haben, wenn du das in dir gefunden hast, dann würden wir eigentlich feststellen, dass dieses Geschenk der Würde auch automatisch jedem anderen, jeder anderen Menschen entdecken soll, entdecken darf. Denn die Würde, die Gott schenkt, die hat nichts mit einer Leistung zu tun. Und jeder Mensch hat das Recht zu erfahren, dass er geliebt ist, dass er frei ist. Und das schreibt schon unser Grundgesetz. Und es sollte uns hellhörig machen, wenn unser Gegenüber eben diese Würde nicht haben kann, wenn sie unterdrückt wird, wenn sie verkümmert. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber sehr, sehr wohl im Klaren sein, dass wir all diese Themen und dieses Thema, diesen Auftrag nicht durch uns erfüllen können. Weil wir werden diese Welt nicht retten, sondern Jesus tut es. Durch uns, mit uns. Er hat diese Welt gerettet und er will sie weiter retten und er will sein Reich mit uns bauen. Und ich glaube, wir müssten eigentlich eine integrative und internationale Kindergartengruppe werden. Alle miteinander. Denn wir können diese Welt verändern, wenn wir weiter auf die geistlichen Ressourcen, die wir haben, zurückgreifen. Wenn wir beten und wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Ein Mann, der sagte einmal zu Mutter Teresa, nicht für 500.000 Dollar würde ich ihren Job machen wollen. Und Mutter Teresa sagte, für 500.000 Dollar würde ich meinen Job auch nicht machen. In jedem Menschen begegne ich Christus. Deshalb mache ich meine Arbeit unter den Ärmsten der Armen, sagte Mutter Teresa. Und ich kann mir nicht vorstellen, sagte sie, auch nur 30 Minuten meiner Arbeit ohne Gebet zu schaffen. Ich glaube, wir können Jesus immer wieder neu in unsere Mitte nehmen, uns vom Geist leiten lassen und uns gemeinsam um Gott drehen. Um Gott drehen und nicht um uns. Du bist eine oder einer von 2 Milliarden Christen. Wir sind eine oder einer von 7 Milliarden Menschen. Lass uns diese Welt menschlicher, ach was, ich glaube eigentlich göttlicher machen. Lass uns aufstehen und Licht ins Dunkel bringen. In Jesaja 58, Vers 10 und 11 steht, öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einen soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Und Jesus sagt in Markus 10, Vers 21, komm, folge mir nach. Amen.